5-Minuten-Talk. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Mein Name ist Veit Medik und ich habe heute Leonie Schäuble zu Gast. Leonie berichtet für uns aus Washington und sie ist natürlich nah dran bei allem, was bei Trump passiert. Sie hat natürlich jetzt auch beobachtet, wie sich der Iran-Krieg entwickelt hat. Wir sind ja jetzt sozusagen ja nicht am Ende dieses Krieges, aber irgendwie in einer Zwischenphase. Es gibt einen 2-wöchigen Waffenstillstand. Der ist relativ wackelig, ist mein Eindruck. Trotzdem ist das natürlich erstmal ein gewisser Anlass für Hoffnung, auch wenn beispielsweise die Straße von Hormuz immer noch nicht so richtig auf zu sein scheint. Was ich mich ja frage ist, die ganzen 4 Wochen waren ja doch einigermaßen chaotisch, es fehlte so ein richtiger Plan. Diese Zwischenstation jetzt mit diesem wackeligen Waffenstillstand, das wird doch Donald Trump nicht ernsthaft als Sieg verkaufen, Leonie, oder?
Ja, du triffst den Nagel da komplett auf den Kopf, weil natürlich sieht sich Trump als der große Sieger und tatsächlich schon kurz nach Mitternacht hat er direkt den großen Tag für den Weltfrieden ausgerufen und davon geschrieben, dass es ein goldenes Zeitalter des Nahen Ostens geben werde. Also man sieht quasi schon, man kann sich schon vorstellen, dass Trump bald wieder ein KI-generiertes Video unter dem Motto Make Iran Great Again postet. Doch wenn man sich diesen Waffenstillstand, den du ja schon sehr genau als äußerst wackelig beschrieben hast, wenn man sich den genauer ansieht, dann bleibt Trump eigentlich aus jeder Hinsicht weit hinter seinen eigenen Zielen zurück. Denn ja, die USA und Israel haben den Iran militärisch stark geschwächt und hochrangige Köpfe der iranischen Führung ausgeschaltet. Aber die Strukturen dieser iranischen Führung sind ja weiterhin intakt und die Hardliner haben die vollständige Kontrolle. Du hast die Straße von Hormuz schon angesprochen, die ja auch darauf hindeutet, dass Teheran hier strategisch eher gewonnen als verloren hat. Also es ist schon ein ziemlich starkes Stück, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sich selbst jetzt nun als den großen Sieger erklärt.
Absolut. Ich meine, uns Deutsche, die Bundesregierung bringt das natürlich schon auch ein bisschen in die Bredouille, weil wir immer gesagt haben, also wir engagieren uns, wenn überhaupt, dann erst, wenn der Krieg zu Ende ist. Jetzt ist der Krieg so ein bisschen zu Ende und wir müssten uns langsam mal mit der Frage beschäftigen, wie wir denn da aushelfen, um den Frieden dauerhaft zu sichern. Da ist aber mein Eindruck, die Bundesregierung drückt sich da noch so ein bisschen rum, verweist auf ein UNO-Mandat in Zukunft, das klären soll, wie der Einsatz an der Straße von Hormuz genau aussehen soll. Und also so richtig gewillt, da in die Offensive zu gehen, ist mein Eindruck, ist man in der Bundesregierung jedenfalls noch nicht. Wie ist denn dein Eindruck von Trump? Müssen wir uns da auf neue Forderungen einstellen, was Hilfe angeht? Wird er Deutschland auffordern? Wird er Europa auffordern, die NATO-Partner jetzt endlich mal mitzuhelfen, dass man da mindestens mal die Ölstraßen, die Straße von Hormuz mit absichert?
Ja, ich denke, der Präsident wird seine Forderungen speziell gegenüber der NATO 100% wiederholen. Er fordert von der NATO Mithilfe. Für ihn, er sieht sich sowieso natürlich schlecht behandelt, wirft der NATO immer wieder vor, dass sie die USA im Prinzip nur ausnutzen würden. Und hat da in der Hinsicht gerade auch in den letzten Tagen seine Drohung auch erneut wieder verstärkt, dass er ja eventuell die USA ja auch aus dem ganzen Bündnis rausziehen könnte. Ne? Also deswegen, da müssen wir uns sehr gefasst drauf machen, dass diese Forderungen jetzt nicht auf einmal vom Tisch sind, sondern im Gegenteil, dass es da noch erst richtig losgeht.
Jetzt ist ja interessant, dass dieser Krieg in seinem eigenen Lager nicht besonders gut ankam. Also, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, er ist ja eigentlich derjenige gewesen, der angetreten ist als Präsident, der die Kriege beendet. Jetzt hat er einen geführt. War kurz vor einer Bodeninvasion sozusagen. Also all das gemacht, was er seinen Vorgängern immer vorgeworfen hat. Wie sehr hat ihn dieser Krieg in seinem eigenen Lager eigentlich geschwächt?
Ja, das ist ganz spannend, weil interessant ist ja, dass die Kritik längst nicht mehr nur noch von den Demokraten kommt, die sich inzwischen ja komplett in ihrer Wahlkampfbotschaft bestätigt sehen, dass es ein teurer und sinnloser Krieg war und letztendlich de facto eine strategische Niederlage. Wie du richtig sagst, sie kommt inzwischen auch aus den republikanischen Reihen und am gefährlichsten für den Präsidenten, aus dieser eigenen MAGA-Basis. Rechte Verschwörungstheoretiker wie Alex Jones, der nach Trumps völlig übertriebenem, absurden Post meinte, der Präsident klinge inzwischen wie ein durchgedrehter Superschurke. Ne? Und das ist einer seiner leidenschaftlichsten Vertrauten in der MAGA-Basis. Dann gibt es Tucker Carlson, einer der einflussreichsten MAGA-Medienpersönlichkeiten. Der ging sogar noch weiter und verglich Trump gar mit dem Antichristen. Es gibt rechte Podcaster wie Candace Owens oder auch die frühere MAGA-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die den 25. Verfassungszusatz ins Spiel brachten, mit dem einem Präsidenten im Prinzip die Amtsbefugnisse entzogen werden könnten. Ne? Also das ist, wir reden hier wirklich von einer massiven Eskalation, die es so noch nicht gegeben hat. Ja, das sagt natürlich einiges aus über den Zustand dieser Präsidentschaft in einem Wahljahr, in dem wir gutes halbes Jahr von den wichtigen Midterms entfernt sind.
Wie geht's jetzt weiter in Sachen Waffenstillstand? Wird sich Trump da direkt einschalten? Gibt's direkte Gespräche möglicherweise in einem Drittland? Was ist da dein Eindruck? Was sind deine Infos?
Nun, die ganze Lage bleibt äußerst fragil. Das zeigen ja im Prinzip schon diese ersten Stunden des Waffenstillstands. Pakistan, also der zentrale Vermittler hier, hatte zunächst erklärt, der Waffenstillstand schließt israelische Angriffe auf die Libanon mit ein. Jetzt hat Israel über Nacht erklärt, das sei aber gar nicht der Fall. Wir sehen gleichzeitig die Berichte aus der Golfregion, wonach der Iran auch weiterhin trotz der Vereinbarung des Waffenstillstands weiterhin Raketen auf die Nachbarländer abgefeuert hat. Und es herrscht überhaupt gar keine Klarheit darüber, was zum Beispiel mit dem angereicherten Uran des Irans geschieht. Also, ne, was ja für Trump immer der Nummer eins Grund seines Kriegsbeginns war, nämlich den Iran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern. All das sind Fragen, die in den kommenden Tagen und Wochen geklärt werden müssen. Pakistan hatte für diesen Freitag tatsächlich persönliche Gespräche zwischen den USA und Iran in Islamabad vorgeschlagen. Diese sind allerdings noch bislang von keiner Seite bestätigt. Und eine interessante Rolle könnte dabei J.D. Vance zukommen, dem Vizepräsidenten, der tatsächlich der einzige in der Trump-Regierung war, der dem Präsidenten deutlich seine große Skepsis gegenüber dem Krieg erklärt hatte. Er ist derzeit in Ungarn und es gibt Gerüchte, dass er von seinem Aufenthalt in Europa nicht direkt zurück in die USA, sondern eben möglicherweise zu Gesprächen an einen Verhandlungsort reisen könnte. Bislang ist jedoch noch nichts von offizieller Seite bestätigt.
Danke, Leonie, dass du da warst. Ich bin sicher, wir werden bald wieder sprechen, weil das Thema uns natürlich noch ein bisschen begleiten wird. Das war der 5-Minuten-Talk. Wenn er euch gefallen hat, dann schaltet doch morgen wieder ein. Wir sind immer da von montags bis freitags um 5 Uhr morgens. Überall da, wo es Podcasts gibt.